So handelt nur, wer Unangenehmes zu verbergen hat. Vom 11. Mai 2015. Seit der NSA-BND-Untersuchungsausschuss, für viele Beobachter doch überraschend, inkriminierende Fakten über die tatsächliche Kooperation des BND mit der NSA zusammenträgt, fällt immer öfter ein Wort: Selektoren. Aus den Snowden-Dokumenten wissen wir, dass es sich dabei um eine Art Grundprinzip von Abhörgeheimdiensten handelt. Wie funktionieren Selektoren? Wofür sind sie eigentlich wirklich da? Wie viel Macht steckt in ihnen? Das Arbeitsprinzip eines Abhörgeheimdienstes wie der NSA oder des GCHQ beruht auf mehreren Stufen. Im ersten Schritt besorgt sich der Dienst mit praktisch allen Mitteln den Zugang zu den Daten und Anrufen, die durch Internet und Telefonleitungen fließen, zu den Glasfasern, Satellitenverbindungen und Funkstrecken. Aus diesen Quellen kommen gigantische Mengen an Daten in verschiedenster Form zusammen, so wie sie auf den Informationsadern unserer Welt transportiert werden. Anrufe, Kurznachrichten, E-Mails, Chats, Webseitenaufrufe, Buchungen, Datenbankzugriffe, die ganze Vielfalt der digitalen Kommunikation und Transaktionen. Kein Mensch kann diese Mengen noch selbst lesen, sichten oder gar auswerten. Der schrankenlose Zugriff führt jedoch mitnichten dazu, dass die Geheimdienste, wie zuweilen hoffnungsfroh naiv angenommen, in den Datenmengen ertrinken. Computer sind heute schnell genug, um in den Datenströmen, noch während sie vorbeifließen, nach Merkmalen aller Art zu suchen. Deshalb, und um Verschlüsselungsmethoden anzugreifen, sind die großen Abhörgeheimdienste auch die Betreiber der größten Supercomputer auf diesem Planeten. Diese Merkmale, die im zweiten Schritt in den abgehörten Datenströmen gefiltert werden, sind die Selektoren. Man kann sich das etwa vorstellen wie eine Paketsortieranlage bei der Post, die nach Größe, Gewicht, Postleitzahlen sortiert. Nur dass die Sortieranlage der Dienste auch nach der Farbe des Einschlagpapiers, Schreibweise der Adresse und Geruch des Pakets sortieren können. Während die Post normalerweise nicht in die Pakete hineinschaut, können die Filtercomputer der Dienste auch danach schauen, ob Wollsocken oder Kaffee im Paket sind und den beigefügten Brief lesen. Selektoren können einfacher Natur sein, etwa eine einzelne Telefonnummer, deren Anrufe fortan aufgezeichnet werden, oder komplex, etwa alle IP-Adressen eines internationalen Konzerns, dessen gesamter Nachrichtenverkehr aus den abgehörten Datenströmen in die Speicher der Dienste kopiert wird. Ein NSA-Selektor, wie er laut den Snowden-Dokumenten verwendet wird, kann die Komplexität eines kleinen Programms annehmen, um etwa alle Kommunikation aufzuzeichnen, die aus einer Region kommt und bestimmte Charakteristika aufweist. Wer die Selektoren kontrolliert, bestimmt, was abgehört wird. Wie viele Daten durch die einzelnen Selektoren herausgefischt werden, ist pauschal nicht zu beantworten. Ein Selektor kann eine einzelne E-Mail-Adresse betreffen oder die Kommunikation eines ganzen Landes. Es ist daher nicht anzunehmen, dass die Anzahl der NSA-Selektoren, die vom BND nach unklaren Kriterien als Verstöße gegen deutsche Interessen gewertet wurden, der Anzahl betroffener Menschen entspricht. Die muss weitaus höher liegen. Die in der Presse kursierende Gesamtzahl der Selektoren von über 40.000, die europäische Interessen betreffen, war die Rede, von 6,5 Millionen insgesamt, weist auf einen erheblichen Umfang an Betroffenen hin. Ohne Kenntnis der Selektorkategorien, ob es sich nun um E-Mail-Adressen, ganze Länderdomains oder Telefonnummern handelt, und der Suchbegriffe ist es unmöglich, den Umfang, die Qualität und die Brisanz der vom BND an die NSA geleiteten Daten einzuschätzen. Es ist schon sehr bezeichnend, dass der BND lieber einen weiteren Inkompetenzvorwurf kassiert und vorgibt, über keine Protokolle an die NSA und übermittelten Daten mehr zu verfügen, als sie den Abgeordneten des NSA-BND-Untersuchungsausschusses zur Sachverhaltsaufklärung zu überlassen. So handelt nur, wer ausgesprochen Unangenehmes zu verbergen hat. Ein beliebtes Argument der Geheimdienstapologeten ist, dass man nicht von Massenüberwachung sprechen könne, weil durch das Selektorsystem ja nur selektiv Kommunikationsdaten zur genaueren Analyse aussortiert werden. Doch die über 6 Millionen an den BND als Wunschliste übermittelten Selektoren sprechen längst eine andere Sprache. Schon mit wenigen tausend Selektoren lässt sich etwa der gesamte politisch aktive Teil der Bevölkerung und die Wirtschaftselite eines Landes erfassen, ihre Kommunikation aus den Datenströmen isolieren und überwachen. Es genügen die richtigen Schlüsselwörter und die Tatsache, dass sie im Social Graph nah beieinander sind, weil sie intensiv miteinander kommunizieren. Bei über 6 Millionen Selektoren, die allein der BND im NSA-Auftrag nur auf die von ihm abgefangenen Datenströme als Filter anwendet, muss man davon ausgehen, dass jeder, dessen Handeln oder Gedanken in erfassten Regionen auch nur ansatzweise von Relevanz ist, überwacht wird. Der aktuelle Selektor-Skandal um die willfährige, ungeprüfte Kooperation des BND mit der NSA ist insofern nur ein Symptom eines tiefgehenden Konflikts, der um die Frage kreist, wie eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft ihr Geheimdienstwesen organisiert und welche Risiken sie bereit ist, in Kauf zu nehmen, um ihren Charakter zu bewahren. Deutschland hat sich nach Ende des Kalten Krieges unzweifelhaft in eine große Abhängigkeit zu den Vereinigten Staaten begeben. Der amerikanische Wertekanon hat die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft geprägt. Natürlich betraf das nie nur die ökonomische, politische und militärische Zusammenarbeit, sondern von Beginn an auch die Geheimdienstkooperation. Entsprechend kommt es vielen als unverrückbar, ja geradezu als Sakrileg vor, diese Verflechtung auch nur zu hinterfragen. Mit Blick auf die Geheimdienstskandale der letzten Jahrzehnte, beidseits des Atlantiks, steht es den Deutschen nicht gut an, jetzt nur mit dem Finger auf die Amerikaner zu zeigen. Auch wenn durch die Gelder, die der US-Kongress dem Geheimdienstkomplex zubilligt, eine erheblich bessere Ausstattung und damit personelle und technische Möglichkeiten weit jenseits europäischer Geheimdienste finanziert werden, sind doch die strukturellen Probleme bei der Kontrolle von deren Machenschaften hier wie dort gegeben. Auch die Abhängigkeiten zwischen der politischen Sphäre und den Geheimen ähneln sich auffallend stark. Vergleichbares ist über eine Reihe weiterer europäischer Geheimdienste festzustellen, weswegen eine nationalstaatlich orientierte Perspektive fehlgeht. Es wäre an der Zeit, darüber nachzudenken, ob das Wertesystem, das die atlantische Verbundenheit in den Nachkriegsjahren in Westdeutschland im Konflikt mit dem Osten hervorbrachte, noch intakt ist. Von den Idealen, die Generationen für die freiheitlichen Werte des Westens begeistert haben, ist in der politischen Klasse der USA und insbesondere ihrem Geheimdienstapparat wenig übrig. Es wird überwacht, es wurde gefoltert, entführt, gelogen und vertuscht in einem Maße, das nur noch systematisch zu nennen ist. Vielleicht ist es jetzt an Deutschland, ihnen die eigenen Ideale vorzuhalten, die demokratischen Werte in der transatlantischen Freundschaft hochzuhalten und eben nicht mitzumachen beim Abgleiten in die Geheimdienstgesellschaft. Nicht die Abschottung der technischen Überwachung in nationale Bereiche kann die Antwort auf die nicht enden wollenden Skandale mit ihren phrasenhaften nachfolgenden Beschwichtigungen sein. Denn wer die intransparenten Geheimbünde bestehen lässt, immer nur Entschuldigungen für Versäumnisse und organisatorische Defizite findet und rechtswidriges Verhalten schönredet, der setzt seine eigene Abhängigkeit nur fort. So zu tun, als gäbe es keine Alternativen zum jetzigen Geheimdienstsystem, als sei der Status quo unveränderbar, bedeutet nichts anderes, als Prinzipien der Demokratie aufzugeben. Und wer dem Parlamentarischen Ausschuss, dessen Aufgabe es in unser aller Namen ist, Licht in die Geheimdienstkeller zu bringen, mitsamt den darüber berichtenden Journalisten ernsthaft vorwirft, dass sie tatsächlich versuchen, ihre Arbeit zu machen, muss sich demokratiefeind schimpfen lassen. Wer behauptet, dem NSA-Untersuchungsausschuss sei mit den Selektorenlisten, die die NSA zur Überwachung Europas beim BND beauftragte, nicht zu trauen, weil man diese dann ja gleich in den Kreml schicken könnte, muss sich fragen lassen, ob er mit dem parlamentarischen System schon abgeschlossen hat. Fast 2 Jahre nach Beginn der Snowden-Ära werden erneut naturalistische Totschlagargumente hervorgeholt, gewürzt mit Terrorpanik und der durch nichts begründeten Annahme, Geheimdienste wären das Allheilmittel gegen Terroristen, die sie oft genug selbst in der Vergangenheit gesteuert, herangezogen und ausgerüstet haben. Die Angst wird weiter instrumentalisiert. Unterschwellig, bisweilen auch offen, wird derzeit in der deutschen und US-amerikanischen Presse die Ansicht propagiert, wir alle müssten das undurchsichtige Geheimdienstgebaren des BND genauso dulden wie das seiner Kooperationspartner, weil es sonst eben zu Anschlägen in Deutschland kommen würde. Daher sei der pragmatische Weg, nicht zu genau hinzusehen, nicht zu tief zu stochern, nicht zu umfänglich aufzuklären, und schon gar nicht die Amerikaner zu verärgern, sonst würden die ihre Kooperation einstellen. Sollten amerikanische Dienste tatsächlich damit gedroht haben, keine Informationen über Terroristen mehr an ihre deutschen Freunde zu übermitteln, wäre dies eine Drohung mit einem empfindlichen Übel. Das Strafrecht kennt für diese Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Erzwingung von Wohlverhalten einen klaren Begriff: Erpressung. Ein Land wie Deutschland, das sich nicht von Terroristen erpressen lässt, muss auch den zweiten Schritt gehen, sich nicht mit der Drohung eventuell möglicher Terroranschläge von seinen eigenen und den verbündeten Geheimdiensten zur Duldungsstarre nötigen lassen.
May 2015. Schnorcheln an Österreichs Glasfasern. Nun hat es auch Österreich erwischt, quasi mit einem Geheimdienst-Hattrick. Seit Ende letzter Woche öffentlich wurde, dass auch die eigenen Dienste des Nachbarlandes auf Ängste mit dem BND und dem NSA beim großen Kooperationsdatenhandel mitmischen, ist die Aufregung groß. Das österreichische Heeresnachrichtenamt HNAA, für das Ausland zuständig, lässt den BND seit nicht weniger als 10 Jahren an der Datenleitung zwischen Wien und Luxemburg mithorchen. Denn die NSA hatte den Nordpolarern zu verstehen gegeben, man hätte da ein gewisses Dateninteresse an den Netzen zu Tschechien, Österreich und Luxemburg. Peter Pilz, Abgeordneter im österreichischen Nationalrat, legte am Freitag dafür ungeschwärzte Beweise vor. Denn die schriftliche Bestätigung der umfänglichen Lauschaktion gab ein Zuträger des BND-Dienstleisters Deutsche Telekom in einer internen Mail. Anders als beim Selektorenskandal zuvor, als rauskam, dass der BND mithilfe seiner Abhörstation in Bad Aibling die NSA dabei unterstützte, Austrobehörden und Organisationen mit Sitz in Wien auszukundschaften, erübrigte sich das Leugnen diesmal. Pilz regt auch rechtliche Schritte gegen die Deutsche Telekom an und plant eine Strafanzeige gegen den BND und das Deutsche Bundeskanzleramt. Er verwies zudem darauf, dass ein geheimer Nichtregierungsvertrag zwischen HNAA und NSA bestehe, in enger Zusammenarbeit mit dem BND und dem britischen GCHQ. Das deckt sich mit früheren Enthüllungen des Guardian und der New York Times, die neben den Five Eyes ein weiteres Kooperationsnetz von Staaten offenbarte, die beim NSA-Datenaustausch partizipieren dürfen. Österreich gehört demnach zu diesen Auserwählten zweiter Klasse. Die Geheimdienste machen ihre Massenüberwachung weiter unter sich aus und liefern sich gegenseitig das Gewünschte auf dem Silbertablett. Und als wäre das noch nicht genug, kam letzte Woche noch raus, dass die ausländischen Geheimen auf dem Dach der britischen Botschaft in Wien eine weitere Abhörstation betreiben, die das Belauschen der Mobilfunknetze erleichtert. Zwar wird die Überwachungsproblematik im Nachbarland längst nicht so breit diskutiert wie hierzulande, doch Österreich hatte sich gemeinsam mit Deutschland und Brasilien bereits ein halbes Jahr nach Beginn der Snowden-Veröffentlichung für eine Resolution der UN-Vollversammlung stark gemacht, um die technisierte Massenüberwachung und elektronische Spionage überprüfen zu lassen und ein Recht auf Privatheit im digitalen Zeitalter zu etablieren. Der Nationalrat erwägt nun auch einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Denn was genau die NSA-Selektoren, die der BND verwendet hat, aus den Datennetzen rausfiltert, wollen die Abgeordneten genauer wissen. Auch ist bisher unklar, welche Selektoren an die Austro-Geheimdienste rübergereicht wurden, denn Österreich lieferte seinerseits auch Informationen. Die konservative Innenministerin Johanna Mikl-Leitner fordert in Sachen BND und NSA nun volle Aufklärung und kündete an, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu erstatten. Der dem österreichischen Innenministerium unterstehende Geheimdienst Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT, ist allerdings selbst in den Skandal verstrickt. Die Reaktionen der deutschen verantwortlichen Politiker ähneln dem hinlänglich Bekannten. Wegducken, schweigen, kleinreden. Wenn es überhaupt Kommentare von Regierungsseite gibt, dann wird vor allem verniedlicht und beschwichtigt, Hysterie bescheinigt oder das alte Lied gesungen, dass man die Geheimnisse der Geheimen nur in geheimen Gremien kommentiere. Und Angela Merkel wirbt ohne jedes Pathos um Verständnis für die Arbeit von Geheimdiensten beim Schnorcheln an den Glasfasern. Immer mit dem Verweis auf den internationalen Terrorismus, der offenbar auch aus Österreich, Tschechien und Luxemburg droht. Eine gewisse Denkabstinenz scheint sie dem Wahlvolk zu unterstellen. Die politische Kaste in Deutschland hat das mit den Briten und Amerikanern gemein. Denn dass man die Skandale nicht mal mehr so nennt und personelle Konsequenzen gar kein Thema sind, ist zum strukturellen politischen Übel geworden. Stattdessen wird gezankt über die sinnlose Frage, wer unter den Geheimdienstkritikern der größere Anti-Amerikaner sei. Jasmin Fahimi, Generalsekretärin der SPD, konterte übrigens den Vorwurf des Anti-Amerikanismus mit dem eigentlich selbstverständlichen Satz, eine deutsche Kanzlerin darf nicht unterwürfig sein gegenüber den USA. Ein Kadavergehorsam sei nicht demokratisch. Ähnliches könnte man zum sozialdemokratischen Bundeskanzler Werner Faymann sagen, wenn der BND an seine Datentür klopft. Vizekanzler Sigmar Gabriel fügte am Wochenende in Bezug auf die Einsichtnahme in die NSA-Selektorenliste, über die derzeit mit den Amerikanern gefeilscht wird, hinzu, da muss man als Bundesregierung auch mal Rückgrat zeigen. Dass die amerikanische Administration jetzt allerdings ihre Linie verlassen und den Blick in die Selektorenliste erlauben sollte, darauf deutet nichts. Dem Flehen der Bundesregierung, doch wenigstens ein bisschen Entgegenkommen bei einem No-Spy-Abkommen zu zeigen, haben die Amerikaner sogar abgelehnt, als Kanzlerin Merkel blamiert mit jahrelang abgehörten Mobiltelefon vor der Weltöffentlichkeit stand. Warum also sollten sie der in die Bredouille geratenen Bundesregierung jetzt die erhoffte Zustimmung geben, die Selektorenliste einzusehen? Kritische Parlamentarier kämen doch bloß auf die infame Idee, auch andere technische Fakten der US-Geheimdienste genauer untersuchen zu wollen. Es geht in Wahrheit gar nicht um Unterwürfigkeit oder Rückgrat, auch nicht um die Wünsche der US-Administration, sondern schlicht um die Beachtung der Prinzipien demokratischer Staaten, insbesondere auch deren Gesetzgebung, die auch die Bundesregierung bindet. Hier wie in Österreich ist die geheimdienstliche Agententätigkeit fremder Mächte sowie die Beihilfe dazu verboten, genauso wie es nicht statthaft ist, die Wahrheit vor parlamentarischen Kontrolleuren zu verschleiern oder sie zu täuschen. Es darf auch für die Geheimdienste keine rechtsfreien Räume geben, wie es Justizminister Heiko Maas ausdrückt.